Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Herrn. Ja, es war einmal ein junger Mann, der jüngere von völlig unterschiedlichen Zwillingsbrüdern. Esau, der ältere, war ein Draufgänger. Er war neugierig und mutig und ein Jäger. Oft streifte er durch die Wälder und Felder, um nach einem Tier Ausschau zu halten, das er mit Pfeil und Bogen schießen konnte, sodass die Familie auch wieder wildes Fleisch zu essen hatte. Esau und sein Vater waren ein Herz und eine Seele. Jakob, der Jüngere, blieb lieber bei seiner Mutter zu Hause und half ihr im Haushalt mit. Er liebte es zu kochen und zu backen. Er versorgte die Tiere, die in der Nähe ihrer Zelte leben. Das waren bestimmt Schafe und Ziegen und vielleicht sogar auch Hühner dabei. Er versorgte sie und Jakob und seine Mutter, sie waren ein Herz und eine Seele. Jakob fühlte sich aber minderwertig, weil er weder das Erstgeburtsrecht besaß, noch jemals den Erstgeburtssegen seines Vaters bekommen würde. In Israel war das Erstgeburtsrecht mit drei Verheißungen verbunden. Zum einen, der Erstgeborene erhielt einen doppelten Anteil am Erbe des Vaters. Zum zweiten, er beherrschte die Brüder, das heißt, sie mussten ihm gehorchen. Und zum dritten, er war der Empfänger der Verheißungen Gottes. Der Wunsch eines jeden Vaters war es natürlich, einen Erstgeborenen zu haben. Isaac und Rebekka waren 20 Jahre kinderlos geblieben und dann schenkte Gott ihnen Zwillinge. Diese erhielten den Namen Esau, das heißt rotbraun, und Jakob, das heißt der Überlister. Esau wurde zuerst geboren, doch hatte Gott schon lange vor der Geburt der beiden entschieden, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Jetzt können wir uns natürlich fragen, warum? Mit dem so unterschiedlichen Charakter der Brüder kann man Gottes Entscheidung nicht begründen, denn beide haben so ihre Fehler. Der eine ist leichtsinnig, der andere berechnend, der eine lebt unbekümmert um Gott und die Zukunft in den Tag hinein und der andere ist ein schlauer Geschäftemacher. Gottes Entscheidung hat also einen anderen Grund. Nach allem, was wir über Gott wissen, ist es doch so, dass Gott seine Gnade dem gibt, der sie zu schätzen weiß. Gott segnet den Menschen, der sich segnen lassen will. Gott zwingt seine Gnade niemandem auf, seinen Segen nicht und seine Liebe auch nicht. Ja, und wie steht es da um die Söhne Isaaks? Wie ist ihr persönliches Verhältnis zu Gott? Wie entscheiden sie sich? Jakob, der weiß das Erstgeburtsrecht zu schätzen. Er will nichts mehr als das, er will es unbedingt an sich bringen, koste es, was es mir wolle. Es sollte sein Besitz sein. Und er bringt es an sich. Nicht nur wegen des doppelten Erbteils, wegen des Kleinviehs und der Rinder, des Silbers und des Goldes, der Knechte und der Mägde, der Kamele und der Esel, sondern auch wegen des verheißenen Segens. Bei der Geburt der beiden Jungen hält Jakob die Verse Esaus. Wir können darin auch die außergewöhnliche Energie Jakobs erkennen, die er von Mutterleib und Kindesbeinen an hatte. Das Erstgeburtsrecht hat er sich mit einer ganz einfachen List erschlichen. Als eines Tages sein Bruder Esau völlig müde, abgekämpft und hungrig nach der Jagd nach Hause kam, da duftete ein herrliches Linsengericht so stark, dass Esau quasi das Denken vergaß. Und Jakob wollte ihm nur zu essen geben, wenn er im Gegenzug das Erstgeburtsrecht bekäme. Ja, und Esau? Esau sagt, siehe, ich muss ja doch einmal sterben. Was nützt mir da das Erstgeburtsrecht? Gut, er verachtet es. Es gilt ihm nichts. Esau verachtet es, Träger der Verheißung zu sein und göttlichen Segen zu empfangen. Dann eben nicht. Und er ließ sich auch noch ein zweites Mal über den Tisch ziehen. Dieses Mal allerdings hatte seine Mutter die Finger mit im Spiel, die ihrem Lieblingssöhnchen Jakob half, den Vater und den Bruder zu betrügen. Jakob verkleidete sich als Esau und sein Vater war dermaßen alt und auch blind, dass er den Betrug gar nicht merkte. Und so erschlich sich Jakob den Erstgeburtssegen durch seinen Vater. Esau wurde wieder betrogen. Diesen Segen allerdings, dem trauerte Esau ganz schön nach. Segne mich, auch mich, mein Vater, sagte er, aber sein Vater Isaak hatte nur diesen einen Segen, für seinen Erstgeborenen hatte er nur noch einen Trost. Zutiefst verletzt schwor er, an seinem Betrügerbruder Rache zu üben. Mit Hilfe seiner Mutter konnte Jakob fliehen, und hier setzt unser heutiger Predigtext ein aus Genesis 28. Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne unterging, blieb er an dem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Unter seinen Kopf legte er einen der Steine, die dort herumlagen. Während er schlief, hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen hinauf und herab. Dieses Bild, das hat für mich persönlich eine ganz große und besondere Bedeutung. Und das aus zweierlei Gründen. Zum einen hat mich diese Himmelsleiter schon als Kind beeindruckt. Meine Klassenlehrerin damals in der Volksschule, die auch Religion unterrichtet hat, die muss diese Geschichte sehr bildhaft erzählt haben. Ein Traum, eine Leiter direkt zum Himmel, der Nachthimmel mit den Sternen, das Ende der Leiter ist irgendwo da oben im Sternenhimmel. Die Engel Gottes, leise, schwebend, kommen ganz nah, gehen wieder zu Gott, kommen wieder auf die Erde. Und das eigene Herz, das schlägt, wache ich oder träume ich? Gottes Gegenwart ganz nah, Wärme, Liebe, Gnade, Güte, Vergebung, Vertrauen. Ich bin nicht allein. Wohl dem, der einzig schauet nach Jakobs Gott und Heil, wer dem sich anvertrauet, der hat das beste Teil, das höchste Gut erlesen, den schönsten Schatz geliebt. Sein Herz und ganzes Wesen bleibt ewig ungetrübt. Die zweite Strophe haben wir ja gerade eben gesungen. Und dieses Lied, Du meine Seele singe, das haben wir auch damals im Religionsunterricht auswendig gelernt. Ich kenne die meisten Strophen auch heute noch auswendig. Und diese zweite Strophe, obwohl da überhaupt keine Himmelsleiter vorkommt, die ja, lässt mich trotzdem jedes Mal, wenn ich sie singe, die Himmelsleiter sehen. Das wird für mich immer ganz lebendig. Ja, der zweite Grund, warum dieses Bild eine so große Bedeutung für mich hat, ist, dass mein Vater sich, solange ich mich zurückerinnern kann, seinen Grabstein in Form einer Himmelsleiter gewünscht hat. Ich habe ja erzählt, vor 3 Wochen ist er verstorben. Und ja, jetzt ist es an uns, um ihm diesen Wunsch zu erfüllen. Wir haben dabei ganz großes Glück. Mein Sohn hat nämlich Steinbildhauer gelernt und wir waren bei seinem ehemaligen Chef und haben das mit ihm besprochen. Und er hat jetzt einen wunderschönen Stein ausgesucht, einen Rainbow-Sandstein, den es nur in Indien gibt. Und er hat gefragt, ob das individuell dann werden soll. Ja, haben wir gesagt, gerne. Und ja, so hat er uns erzählt, dass er jetzt eben Entwürfe machen wird und hat dann direkt meinem Sohn gesagt, hör mal Stefan, du hilfst auch mit, ne? Und das ist der größte Wunsch meines Vaters gewesen, dass mein Sohn mithilft, diesen Grabstein zu machen. Und meine Mutter wünscht sich einen Engel auf ihrem Grab und passt ja dazu. Den haben wir direkt schon mitbestellt. Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich, dass das so geschehen wird. Ja, eine Leiter, eine Treppe zum Himmel, ein Tor zum Himmel. Mein Vater hat in den letzten 14 Tagen seines Lebens immer wieder gesagt, ich bete, dass der Herrgott mich in seine Arme nimmt. Und so friedlich, wie er dann letztendlich eingeschlafen ist, mit ja, fast gefalteten Händen. Und ja, er lag auf dem Rücken mit einem wirklich glückseligen Gesicht. Also da können wir nur sagen, mit Sicherheit hat er Gott gesehen, wie er die Hände ausgebreitet hat und gesagt hat, komm, komm zu mir. Und das ist in unserer großen und tiefen Trauer, ist das doch ein ganz großer Trost und daran können wir uns festhalten. Oben auf der Treppe stand der Herr und sagte zu ihm, ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Und ich sagte dazu, und der Herr meines Vaters. Oben auf der Treppe stand der Herr und sagte zu Jakob, ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden unzählbar sein wie der Staub auf der Erde, sich in diesem Land ausbreiten und alle Gebiete bevölkern. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde am Segen teilhaben. Jakob kannte diese Worte. Sein Vater Isaak und sein Großvater Abraham werden sie ihm immer wieder erzählt haben. Gottes Wort tradieren, den Enkeln, Kindern, Urenkeln immer wieder zu erzählen, das war einfach damals üblich. Es gab ja keine Ablenkungen, sondern mit dem Sonnenuntergang begann die Zeit am Lagerfeuer und die Zeit des Erzählens, des Lachens und des Weins und die Zeit des Singens. Jakob kannte diese Worte der dreifachen Verheißung Gottes, mit denen Gott seinen Bund mit Abraham und allen seinen Nachkommen geschlossen hat. Zum einen, das Land, auf dem du liegst, beziehungsweise dich gerade befindest, das gebe ich dir und deinen Nachkommen. Zweitens, diese Nachkommen werden so zahlreich, so unzählbar sein, wie der Staub auf der Erde, der Sand am Meer und die Sterne im Himmel zählt. Und drittens, und ich, Gott, werde dich segnen und du sollst ein Segen sein. Was für eine Gnade! Der Betrüger Jakob ist durch Gottes direktes Wort Erbe der Verheißung an Abraham und Isaak geworden. Und das ist wirklich ein starkes Stück. Der kleine Lügner und Gauner, der wird zum Träger aller göttlichen Verheißungen. Und Gott ist noch nicht am Ende, sondern er spricht weiter. Du wirst sehen, ich stehe dir bei. Ich behüte dich, wo du auch hingehst, und bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Gott sagt zu seinem Versprechen zu stehen, das er gegeben hat. Gottes Wort ist unwandelbar. Ich habe mich dann bei der Vorbereitung auf die Predigt gefragt, ist das tatsächlich so? Finden wir nicht auch Gegenteiliges in der Bibel? Eindrückliches Beispiel ist die Geschichte von Jona und der Vernichtung Ninives. Sie kennen die Geschichte, alle Einwohner Ninives inklusive dem gesamten Königshaus sind ungläubig, sie sündigen, halten Gottes Gebote nicht, beten nicht, ja ihnen ist Gott völlig egal. Jona wird von Gott nach Ninive geschickt und soll den Untergang der Stadt ankündigen. Dann setzt er sich auf eine Anhöhe außerhalb der Stadt und wartet auf das Spektakel, das Gott da in dieser Stadt veranstalten wird. Aber er wartet vergeblich. Denn der König geht in sich, tut Buße und ordnet sie auch für alle Stadtbewohner an. Und sie meinen es ernst, beten zu Gott um Verschonung. Und das Unglaubliche geschieht, Gott ändert sein Vorhaben und verschont diese Stadt. Jona ist natürlich total sauer, er bekommt ja jetzt kein Schreckensschauspiel zu sehen. Wie Gott dieses Problem löst, das ist allerdings eine andere Geschichte. Also Gott ändert auch seine Pläne. Ich meine, vielleicht stand so ganz im Hintergrund auch, ich weiß, dass die sich bekehren werden. Aber er hat es eben anders gesagt. Jona hat was anderes gehört. Gott ändert auch seine Pläne. Und wenn ich in die Geschichten der Bibel hineindenke, dann sind es eigentlich nur die negativen, die bestrafenden Pläne, die Gott ändert, sofern sich die Menschen ändern. Ändern die Menschen ihr Verhalten in Worten, Werken und Gedanken, dann ändert Gott seinen negativen Plan zum Guten. Und dann habe ich noch weiter überlegt und dachte, geht es nicht auch umgekehrt? Und natürlich, da finden wir auch eine Menge Beispiele in der Bibel. Wenn über Israels Könige eine gute Verheißung Gottes stand und sie verachteten Gottes Wort, dann änderte Gott auch seinen positiven Plan. Und das ist dann so in Eroberung und babylonischem Exil und so geendet. Also Gott ändert schon auch seinen Plan. Aber ich denke, was für uns heute wichtig ist, das ist die Zusage Gottes, uns niemals im Stich zu lassen. So wie er es damals auch Jakob gesagt hat, ihn niemals im Stich zu lassen. Gott steht zu seinen Versprechen, die er uns gegeben hat. Sofern wir zu unseren Versprechen stehen und uns nicht auf die dunkle Seite der Macht begeben. In der Bibel heißt es dann weiter, Jakob erwachte. Erschrocken blickte er um sich. Tatsächlich, der Herr wohnt hier und ich habe es nicht gewusst, rief er. Wie ehrfurchterregend ist dieser Ort. Hier ist die Wohnstätte Gottes und das Tor zum Himmel. Dass man von einem solchen Traum, der so real ist und so emotional wirkt, erschrocken aufwacht, ja, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Jakob blickte sich um und ihm wurde klar, wo er war und was ihn an diesen einsamen Ort gebracht hat und wo er dann auch hin wollte. Und seine ersten Worte, die gehen mir wirklich nah. Tatsächlich, der Herr wohnt hier und ich habe es nicht gewusst. Ja, woher sollte er es auch wissen? Er war so erstaunt, dass Gott hier in dieser Einsamkeit zu finden ist. Gott ist der, der mitgeht. Das hat vor allem sein Großvater Abraham erlebt, der sein Zuhause verlassen hat, um in einem fremden Land eine neue Heimat zu finden. Das erlebte Israel später, als es aus Ägypten auszog und 40 Jahre lang durch die Wüste irrte, bevor es ins gelobte Land einziehen konnte. Auch hier war es jedes Mal Gott, der den ganzen Weg mitgegangen ist. Gott ging auch ins Exil, als sie Babylonier Israel besiegten und gefangen nahmen. Gott ging mit ihnen in die Gefangenschaft. Er war auch dort der Gott, der den Weg seines Volkes mitging. Und Gott ging mit, sichtbar, hörbar, erlebbar, anfassbar, in den Menschen Jesus von Nazareth. Gott selber in diesem Wanderprediger, dieser Jesus von Nazareth, war der Christus, der Gesalbte Gottes. Gott geht auch unsere Wege mit. Dafür bin ich sehr dankbar. Als mein Vater starb, da konnten wir das auch bestätigen, dass Gott ihn auf allen seinen Wegen begleitet hat, ihn durch alle Schwierigkeiten getragen hat, sei es im Krieg, in der Vertreibung, auf der Flucht, in den Bombennächten, in der Nachkriegszeit, in den guten Zeiten, die dann kamen, in den 69 Jahren Ehe, auch in seiner 30 Jahre andauernden Krebszeit und in der letzten Zeit. Gott macht am Ende alles gut, wenn wir nur ihm vertrauen und ihm die Leitung für unser Leben übergeben. Gott steht uns bei in unserem Leben, in guten wie in schlechten Zeiten, auch im Sterben und im Tod. Und das macht unser Leben viel leichter. Das lässt uns dankbar und demütig sein und das schenkt uns Frieden und Freude die Fülle. So können wir unser Leben leben. Die biblische Geschichte geht noch weiter. Am nächsten Morgen stand Jakob früh auf. Er nahm den Stein, auf den er seinen Kopf gelegt hatte, stellte ihn als Gedenkstein auf und goss Öl darüber, um ihn Gott zu weihen. Er nannte den Ort Bethel, Haus Gottes. Vorher hieß er Luz. Dann legte Jakob ein Gelübde ab. Wenn der Herr mir beisteht und mich auf dieser Reise beschützt, wenn er mir genug Nahrung und Kleidung gibt und mich wieder heil zu meiner Familie zurückbringt, dann soll er mein Gott sein. Und ich finde, es tut gut, diese Worte zu lesen, denn sie sind sehr menschlich und machen auch uns, unsere Nachfolge, leichter. Wenn Gott mir beisteht und mir alles zum Guten ermöglicht, dann soll er mein Gott sein. Wir brauchen also bei Gott gar nicht in Vorleistung zu gehen. Gott selber geht in Vorleistung. Er steht bei, er beschützt uns auf unserer Lebensreise. Er gibt genug Nahrung und Kleidung. Er bringt uns heil an die Orte, wo wir hin sollen. Das und noch viel mehr tut Gott schon längst. Und das Allerbeste, bei dem Gott in Vorleistung gegangen ist, das ist die Versöhnung durch Jesu Tod am Kreuz. Gott selber nahm alle unsere Sünden ans Kreuz, wo sie uns nicht mehr schaden können. Er selber hat uns das geschenkt. Sündenbefreiung, Vergebung, Gnade, Barmherzigkeit, Freiheit, Liebe, Schutz und Segen. Und wir dürfen das einfach alles so in Anspruch nehmen. Was Gott im Gegenzug von uns erwartet? Bei den Bundesschlüssen, die wir alle in der Bibel finden können, mit Noah, mit Abraham, mit Mose, mit der Menschheit, da will Gott immer nur eines von uns: Glauben. Mehr nicht, aber auch nicht weniger. Glauben und in direkter Konsequenz ein Leben nach seinen Geboten, das eine schließt das andere einfach ein. Jakob geht nach dem Traum von der Himmelsleiter, nach den Versprechen Gottes, dieses Wagnis ein. Wenn du, Gott, das alles für mich tust, dann ist es ganz klar, dass ich mein Leben von nun an in Frieden und nach deinen Geboten leben will. Und daraufhin baut er als Zeichen seines Bundes mit Gott einen Altar und benennt den Ort um in Haus Gottes. Er weihte diesen besonderen Ort Gott, denn dort hat er Gottes Gegenwart erfahren. Solche Häuser Gottes sollen auch uns heute immer noch heilig sein und als Heiligtümer gelten. In Gottes Häusern erleben viele Menschen die Nähe und die Gegenwart Gottes. Kirchen sind heilige und besondere Orte und sie werden es immer bleiben. Natürlich kann man überall Gottesdienste feiern, das weiß ich auch. Und doch ist eine Kirche immer noch etwas anderes für mich, muss ich wirklich sagen. Mal woanders sein ist gut, mal hier, das ist zwar jetzt keine Kirche, aber es ist ein Gottesdienstraum. Und das eigentlich auch immer. Selbst wenn ihr, ich glaube, Sie sagten gerade, auch die andere Arbeit getan wird, ne, in diesem Raum. Aber es ist doch Arbeit für Gott. Und von daher ist es ein kirchlicher Raum hier. Jakob ist auf seinem Weg, der ihm fremd und unheimlich war, vor dem er Angst hatte und den er nicht kannte, dem lebendigen Gott begegnet. Er wusste seinen Weg nicht, aber Gott wusste ihn wohl und hat ihm diesen Weg gezeigt. Und Jakob beendet diese Gottesbegegnung mit den Worten: Hier, an diesem Ort, soll Gott verehrt und angebetet werden, bei dem Stein, den ich als Erinnerung an seine Zusage aufgestellt habe. Und von allem, was Gott mir schenkt, will ich ihm den 10. Teil zurückgeben. So soll es sein. Amen.
Halleluja! Lobet den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinem Gottlob singen, solange ich bin. Verlasst euch nicht auf Fürsten, sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. Denn des Menschen Geist muss davon, und er muss wieder zur Erde werden. Dann sind verloren alle seine Pläne. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darinnen ist, der Treue hält ewiglich, der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, der die Hungrigen speist, der Herr macht die Gefangenen frei. Der Herr macht die Blinden sehend, der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet die Fremdlinge und hält Waisen und Witwen. Und er hält Waisen und Witwen, aber die Gottlosen führt er in die Irre. Der Herr ist König ewiglich, dein Gott, Zion, für und für. Halleluja. Es war der Psalm 146, Gottes ewige Treue.